einer Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Eine richtig mutmachende Geborgenheit und Zuversicht und Zugehörigkeit ausstrahlende Aussage Jesu. Und Jesus sagt nicht, ich bin ein Hirte, ein guter Hirte, sondern ich sage, ich bin der gute Hirte. Was ist das Alleinstellungsmerkmal dieser genannten Herde? Einmal ist es, dass die Herde den guten Hirten als den erkennt, der er wirklich ist. Es ist der Hirte, der sie kennt, und diesen Hirten kennt die Herde. Ja, sie kennen ihn so gut, sagt Jesus, wie er den Vater kennt und der Vater ihn kennt. Letzteres ist wohl noch im Werden. Der gute Hirte führt herzu. Das heißt doch, er ruft die Herde, und die Herde besteht nicht aus Eingeborenen, aus Geborenen, sondern vom Hirten herbeigeführten, berufenen Schafen. Der Hirte sucht seine Schafe zusammen. Das, was die beschriebene Herde zusammenhält, ist der Hirte, den jedes einzelne Schaf kennt. Jedes Schaf kennt seine Stimme und folgt ihm. Der Hirte sorgt sich nicht nur um Weideplätze, sondern er gibt eine Perspektive, die über das Alltägliche hinausweist. Er steht für eine Zukunft, die mehr ist als die Sorge um die Nahrung, Arterhaltung und das Überleben. Und so ein Hirte kann nicht aus den eigenen Reihen kommen. Dieser Hirte kommt nicht aus den eigenen Reihen, sondern er ist und war von Anfang an da. Es ist der Hirte, von dessen Wort alles Leben abhängt. Er hat nicht nur eine andere Herkunft wie die Schafe, sondern er steht auch über den Raum und über der Zeit. Dieser Hirte sorgt sich um seine Schafe, auch diese Sorge geht über den Raum und die Zeit hinaus. Er sagt ein erfülltes Leben zu, ein Leben voller Genüge, und die Herde identifiziert sich über den guten Hirten. Die Herde lebt regional zusammen, identifiziert sich aber global über diesen Hirten. Es gibt nur eine Herde und nur einen Hirten, sagt Jesus. Wir alle leben in verschiedenen Gemeinschaften oder Gruppierungen. Wir leben zum Beispiel bei uns zu Hause in einer Dorfgemeinschaft oder in einer Nachbarschaftsgemeinschaft, natürlich auch in einer Familiengemeinschaft. Und im weitesten Sinn leben wir alle auch in einer Volksgemeinschaft. Und als Christen sind wir eingeladen, in der Gemeinde Jesu zu leben. Es ist die Gemeinschaft, in der wir unseren Glauben oder genauer gesagt unser Vertrauen zu Jesus Christus zum Ausdruck bringen können und unser gesamtes Leben teilen können. Diese Gemeinschaft ist für mich die wichtigste, nicht nur die Ortsgemeinde, sondern die weltweite Gemeinde Jesu. Davon bin ich überzeugt, dass Jesus der Herr dieser Gemeinde ist, und so denke ich zumindest. Wir haben gerade miteinander das Lied gesungen, Du bist mein Ein und Alles, und auch gebetet. In der Vorbereitung zu der Predigt habe ich mich gefragt, ob das, was ich denke, auch wirklich bei mir so zutrifft. Und mir ist ein unverfängliches Beispiel eingefallen, der Sport. Ich habe kürzlich gelesen, dass es sehr viele Spitzensportler gibt, die bekennende Christen sind. Die kenne ich überhaupt nicht. Wusste gar nichts davon. Und wenn die Olympiade zum Beispiel ist, dann schaue ich immer zuallererst in der Zeitung, im Länderspiegel, wo steht Deutschland? In welcher Reihenfolge? Und wenn Jesus wirklich mein Ein und Alles wäre und die Gemeinde auch, dann müsste ich mich eigentlich eher dafür interessieren, wie die Christen abschneiden und welche Christen da beteiligt sind. Für mich macht es deutlich, die Ethnie, in der wir leben, ist bestimmender für unsere Identifikation, als wir das oft wahrhaben wollen. Und was das Vertrauen zu Jesus und seinem Auftrag zu handeln praktisch bedeuten kann, ist in Matthäus 10, Vers 5 beschrieben. Dort gibt der gute Hirte Jesus seinen 12 engsten Mitarbeitern den Auftrag, nur zu den Israeliten zu gehen. Er sagt, ihnen sollt ihr das nahe Reich Gottes verkündigen. Und dazu werden seine Mitarbeiter mit Vollmacht ausgerüstet, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige gesund zu machen und von Dämonen auszutreiben. Was für ein Powerpaket. Wer würde da nicht gerne mitmachen und dabei sein wollen? Was für eine Bewunderung und was für ein Jubel würde einem doch da zufließen, endlich einmal zu zeigen, welchen wunderbaren Gott und mächtigen Gott wir dienen. Am Ende dieses Auftrags gibt Jesus ein entscheidendes Detail weiter, das es in sich hat. Dort heißt es, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hoppla, was soll denn das? Was haben denn Schafe unter Wölfen für eine Chance? Können sie da überhaupt überleben? Fordert sowas ein guter Hirte? Kann das vom guten Hirten kommen? Kann es sein, dass wir manche Aussagen der Bibel zwar kennen, hören und auch lesen, aber dass wir sie gar nicht mehr richtig wahrnehmen wollen und ihren Kern verharmlosen? Hat Jesus diesen Sendungsauftrag gewissermaßen als Trainer weitergegeben und er sich persönlich rausgehalten? Für Jesus selbst und alle seine damaligen Beauftragten wurde die Befolgung dieses Auftrags grausame Wirklichkeit. Jesus bezeichnete sich ja selbst als Lamm Gottes oder wird in der Bibel so bezeichnet. Die meisten von ihnen sterben eines gewaltsamen Todes oder hatten viel zu erleiden, weil sie wie Schafe unter den Wölfen gewirkt haben. Und Jesus selbst war der Erste, der grausam hingerichtet wurde. Darüber hinaus, das Neue Testament ist voll von Hinweisen, dass Nachfolge Entbehrung, Not und Tod bedeuten kann. Ist die Aufforderung, Jesus sich wie ein Schaf unter Wölfen zu verhalten, nicht übertrieben? Hat er es wirklich so gemeint? Je länger ich darüber nachdenke, nachgedacht habe, desto klarer ist mir geworden, diese Aufforderung Jesu ist eine Kernaussage von ihm. Und sie ist darüber hinaus ein Korrektiv, an dem sich Christen messen lassen sollen, ja müssen, wenn sie nach außen im Namen Jesu wirksam sein wollen. Jesus hat seine Jünger mit Vollmacht, mit vollmächtigem Handeln den Menschen gegenüber ausgerüstet. Aber er hat ihnen verweigert, hat uns verweigert, dass wir Macht über die Menschen haben. Er wollte, dass seine Leute wirklich als Dienende unter Menschen wirken. Und ein Schaf kann keine Macht über einen Wolf ausüben. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, haben sich der Christen immer als Schafe verhalten. In den ersten Jahrhunderten wohl schon. Im Jahr 380 wurde das Christentum Staatsreligion. Um sich auszubreiten, wechselten dann vermutlich die meisten Christen von der Schafsrolle in die Wolfsrolle. Die schlimmsten Auswüchse waren dann wohl die Kreuzzüge. Wir waren gerade 3 Wochen in Kanada und dort wird nun 150 Jahre der kanadische Staat gefeiert. Die First Nations, so wie die Ureinwohner genannt werden, vermerken dazu, wir sind schon 9000 Jahre hier. Und bis vor 100 Jahren wurden diese Menschen zwangsumerzogen. Das heißt, die Kinder wurden einfach ihren Eltern weggenommen, sie wurden ihrer Kultur und Identität beraubt und wurden zu Christen erzogen. Kamen sie in ein schlechtes Heim, wurden diese Kinder auch misshandelt und missbraucht. Kamen sie in ein gutes Heim, wurden sie ordentlich behandelt, aber nicht minder ihrer eigenen Kultur und Herkunft beraubt. Und die Kirchen waren führend, in dieser Zwangsumerziehung, die wir heute als Verbrechen bezeichnen würden. Mennoniten sollen auch mitgewirkt haben, so wurde mir erzählt. Auch wenn man im guten Glauben meint, den Auftrag Jesu zu erfüllen, braucht es ein Korrektiv, um nicht genau das Falsche zu tun. Und Jesus gab dieses Korrektiv selbst mit dem Auftrag: Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Niemals kann ein Schaf einem Wolf seinen Willen aufzwingen. Wenn wir anderen unseren Willen aufzwingen, sei es verbal, psychisch oder körperlich, immer verlassen wir die Schafsrolle, die uns Jesus aufgetragen hat. Und jeder kann sich selber prüfen, ob er das schon mal gemacht hat, anderen seinen Willen aufzuzwingen. Ich selbst habe als Vater in dieser Sache mehrmals versagt. Schafe können durch ihr Leben und Handeln Wölfe oder hirtenlose Schafe dazu gewinnen, sich der Herde anzuschließen. Ich denke, dass das drastische Bild von den Schafen und Wölfen, das Jesus gebraucht, um klarzumachen, dass sich seine Nachfolger nie auf die Seite der Mächtigen schlagen dürfen und sich auch nie ihre Methoden bedienen dürfen. Deutschland und Europa hat eine lange Geschichte, in der Thron und Altar eins waren. Zum Beispiel in Eichstätt gab es bis 1802 noch einen Fürstbischof. Und die Kirche hat sich diese Machtstellung und dieses Privileg hat sie nicht freiwillig aufgegeben. Es wurde ihr genommen. Alles, was auf Macht gegründet ist, hat als Gemeinde Jesu keinen Bestand. Gemeinde Jesu hat nur dann Bestand, wenn sie wirklich auf die Stimme Jesus hört und ihm folgt. Um beim Bild der Schafe und Wölfe zu bleiben, ein Wolfsrudel oder auch eine hirtenlose Herde haben keinen Hirten. Sie haben sicher einen Anführer aus den eigenen Reihen, aber eben nicht den Hirten, aus dessen Hand sie letztlich selber leben. Ohne diesen Hirten werden sie bestimmt von ihren Instinkten, von Überliefertem, getrieben von der Arterhaltung und der Erhaltung der eigenen Population und der Nahrungssuche. Und darüber hinaus gibt es keine Perspektive, obwohl auch sie darauf angelegt sind, sich nach dem guten Hirten zu sehnen, ohne dass sie es wissen. Und wenn wir heute die Entwicklung der Christen weltweit betrachten, dann kann man sagen, überall da, wo Christen sich wirklich wie Schafe verhalten, bekommen sie Zuwachs von außen. Fast überall dort werden aber auch die Wölfe, die an der Macht sind, sie verfolgen und die Schafe, um in diesem Bild zu bleiben, grausam bekämpfen. Vor den friedlichen Schafen, die immer wieder mehr werden, haben diese Wölfe Angst. Sie empfinden sie als Gefahr, weil sie dadurch ihren Herrschaftsanspruch gefährdet sehen. Zu den Ländern, wo Schafe zurzeit grausam verfolgt werden, zum Teil grausam verfolgt werden, gehören Nordkorea, China, einige afrikanische und mehrere muslimische Länder. Wie sieht es nun in unseren Breiten aus mit den Schafen und den Wölfen? Ich denke mal, bei uns kann man sagen, die Wölfe sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Sie sind richtig friedlich geworden. Bei uns werden keine Schafe mehr verfolgt. Warum auch? Hierzulande sind die Schafe eine abnehmende Gattung und somit keine Gefahr mehr für sie. Anders als zum Beispiel in China, dort ist zu lesen, dass sich das Christentum in China für die Behörden in beängstigender Weise ausbreitet. Entsprechend laufen zurzeit Repressalien seitens der Regierung. So wurden in 4000 Kirchen alle Kreuze abgenommen von der Regierung aus staatlichen Gründen. Schafe und Wölfe scheinen bei uns einen Friedensvertrag geschlossen zu haben, bei dem die Schafe ein wesentliches Zugeständnis gemacht haben, sicher nicht bewusst, aber es hat sich dahin entwickelt. nämlich dergestalt, dass die Schafe so leben, dass ihr Umfeld nicht mehr groß in Frage gestellt wird und das Umfeld sich nicht mehr groß in Frage gestellt sieht. Das Fundament, dass es nur einen lebendigen Gott gibt und nur einen Vermittler zu ihm, wird, wenn überhaupt, nur noch leise geäußert. Manchmal heulen die Schafe auch mit den Wölfen. Was die Schafe dabei übersehen, wenn sie so handeln, sie befinden sich damit auf dem Weg der Bedeutungslosigkeit. Wenn den Schafen ihre eigene Sicherheit, ihr eigenes Leben wichtiger ist als den hirtenlosen Herden, den Weg zu dem guten Hirten zu zeigen, haben sie vielleicht ein bequemes Leben, aber kennen sie dann noch seine Stimme? Hören sie dann noch, was er sagt? Befolgen sie dann noch seinen Auftrag? Es ist der gute Hirte, nach dem sich auch die Schafe sehnen, obwohl sie sich mit Händen und Füßen zum Teil dagegen wehren. Der evangelische Gemeindepfarrer Wolfgang Vorderländer sagt in seinem Buch vom Geheimnis der Gastfreundschaft seiner Kirche gravierende Veränderungen voraus. Viele Kirchengebäude werden verkauft werden, manche, die keiner anderen Nutzung zugeführt werden können, werden verfallen, schreibt er. Christliche Gemeinschaft wird ganz andere Formen finden müssen, um überleben zu können. Wir werden als Christen in Zukunft noch viel auf Christliches im öffentlichen Leben verzichten müssen. Sollte das passieren, und vieles deutet darauf hin, dann nicht deshalb, weil die Wölfe die Herde auseinandergetrieben haben, sondern wohl deshalb, weil immer weniger Menschen die Herde als die Lebensform sehen, die für sie eine Perspektive ist. Ich bin froh, dass wir als Christen keinen Repressalien ausgeliefert sind, dass wir da nichts zu befürchten haben. Ich bin froh, dass wir nicht verfolgt oder auseinandergetrieben werden. Aber gerade das zieht mich hin zu den herrenlosen Schafen und Wölfen ohne den guten Hirten. Und was gibt es Schöneres, als ein Wegweiser sein zu können zu dem, den Gott den Namen gegeben hat, der über allen Namen ist. Ich denke, wir Christen stehen vor deutlichen Veränderungen und Herausforderungen, die viele nicht verstehen wollen oder auch nicht verstehen können. Aber auch unter veränderten Bedingungen haben wir immer noch einen wunderbaren Auftrag von dem wirklich einzig guten Hirten. Und deshalb brauchen wir auch keine Angst haben, sondern wir können und sollen und dürfen ihm vertrauen. Denn er hat zu uns gesagt, unmittelbar bevor er in den Himmel aufstieg: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Nach einer kurzen Besinnung singen wir das nächste Lied.